Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Uns besucht heute Hami Nguyen. Sie arbeitet als Referentin bei der Bildungsstätte Anne Frank. Hami Nguyen ist als Kleinkind aus Vietnam nach Deutschland gekommen. Eine Kindheit in Armut, ein fulminanter Bildungsaufstieg. Sie stieß aber auch auf Vorbehalte und auf Diskriminierung. Ihren Lebensweg und die Schlüsse, die sie daraus zieht, die hat sie aufgeschrieben. Das Ende der Unsichtbarkeit, so heißt ihr Buch. Frau Nguyen, schön, dass Sie da sind. Guten Morgen.
Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Nguyen, Frau Nguyen, ich habe gelernt, das ist ein altes vietnamesisches Herrschergeschlecht. Lauten deswegen viele Nachnamen so?
Tatsächlich war es früher ein Handelsvorteil, so zu heißen. Und dann gab es die Zeit, in der sich alle einfach umbenannt haben. Ob jetzt wirklich alle Wurzeln Nguyens sind, das werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Aber so kam es, dass so viele diesen Nachnamen tragen.
Mhm. Wie oft werden Sie gefragt, ob Sie mit dem und dem und dem verwandt sind? Weil ja wirklich, ich glaube, die Hälfte aller vietnamesischstämmigen Menschen Nguyen heißen.
Tatsächlich sehr oft, ja.
Nervt das?
Ja. Die erste Frage nervt nicht, aber wenn man das ganze Leben lang gefragt wird, dann fängt es dann doch irgendwann an zu nerven.
Aber es ist natürlich sowas wie bei uns, Meier, Müller, Schmidt, Schulze.
Zusammen.
Alles zusammen.
Genau.
So häufig ist der Name. Ihr Vorname Hami ist seltener?
Ja, den gibt es so geschrieben im vietnamesischen Raum eigentlich nicht. Der entstand dadurch, dass man meinen richtigen Namen, also ich hieß vorher anders, habe mich aber umbenennen lassen, nicht richtig ausgesprochen hat. Und aus diesem nicht richtig aussprechen wurde der Spitzname Hami und seitdem heiße ich Hami.
Hami Nguyen, 1991 als Kleinkind aus Vietnam nach Deutschland gekommen. Sie ist unser Gast heute. Mir ist ein Satz aus Ihrem Buch aufgefallen und der ist bei mir kleben geblieben. Ich habe es gehasst, mich auf Klassenfotos zu sehen, weil ich jedes Mal das Gefühl hatte, herauszustechen, aber gleichzeitig unsichtbar zu sein. Das schreiben Sie über sich, Frau Nguyen, als Schulkind. Und das wurde zu einer prägenden Lebenserfahrung. Herausstechend und unsichtbar. Das ist eine eigenartige Kombination. Wie haben Sie das erlebt als Kind, als Schulmädchen, das sich auf Klassenfotos sah?
Ich sah ein Mädchen, das anders aussah. Deswegen dieses Anderssein. Ich war in meiner Klasse in der Grundschule die einzige, die eine Migrationsgeschichte hatte. Und deswegen habe ich das natürlich irgendwie gesehen. Und gleichzeitig war ich unsichtbar, weil so viel von mir, von meinem Leben im Privaten nicht sichtbar war für meine MitschülerInnen. Also viele wussten gar nicht, wie es bei uns zu Hause war, wie ich aufgewachsen bin eigentlich. Ich war nicht die in meiner Ganzheit, die ich in der Schulzeit zeigen konnte. Und meine Lebensrealität war irgendwie nicht sichtbar und deswegen unsichtbar.
So wie zwei Hälften, herausstechend durch das Äußere und unsichtbar, ja, bloß nicht auffallen, bloß nicht zu viel reden?
So, genau,
diese Richtung?
Bloß anpassen und um dazuzugehören.
Mhm. Solche Kombinationen von scheinbar gegensätzlichen Begriffen, die mögen Sie. Ihr Instagram-Account, auf dem Sie viel schreiben, charakterisiert Sie mit unfreiwillig aktivistisch. Pardon, wie kann man sein, das sein? Unfreiwillig aktivistisch. Geht das?
Aktivismus bedeutet für mich, dass man sich gegen vorhandene Strukturen, die ungerecht sind, auflehnt. Und das ist etwas, was ich mein ganzes Leben lang machen musste, schon von Kind, seitdem ich ein Kind bin. Und das macht mich eben zur unfreiwilligen Aktivistin. Ich musste mich gegen die Strukturen in irgendeiner Form auflehnen, ob es nun bei der Ausländerbehörde war und dass ich mich da behaupten musste. Und das war nichts, was ich irgendwie freiwillig gemacht hätte, sondern es diente dazu, meine Existenz hier in Deutschland zu sichern.
Fühlten Sie sich dazu reingedrängt?
Genau, reingedrängt, mhm. Ja. Und weil es eine Überlebensstrategie war.
Andererseits unfreiwillig aktivistisch klingt natürlich auch doll. Und mit Verlaub, 35.000 Follower hat man auch nicht ungern, oder?
Ungern natürlich nicht, aber auch nicht, das war auch nicht mein absolutes Ziel, so viele FollowerInnen wie möglich zu erreichen, sondern es ist, glaube ich, einfach, dass das Thema, das so lange nicht in der Öffentlichkeit präsent war, das gebraucht hat. Also ich habe gemerkt, dass viele dieses Thema, ja, anti-asiatischen Rassismus wichtig finden, gerade für Betroffene, die sich jahrelang oder ja ihr ganzes Leben lang nicht gesehen gefühlt haben in ihren Diskriminierungserfahrungen.
Ich glaube, wir können das besser verstehen, wenn wir über Ihren Lebensweg mal konkret sprechen. Fangen wir mal vorne an. Sie sind mit 2 Jahren als kleines Mädchen, Kleinkind nach Deutschland gekommen mit Ihrer Mutter aus Vietnam. Der Vater war Vertragsarbeiter in der DDR, war gewisserweise Familie nachgeholt. Und diese kleine Familie war auf der Suche nach einem besseren Leben. Da werden Sie kaum Erinnerungen dran haben. Mit 2 Jahren erinnert man nicht so viel. Aber so Ihr Zuhause, die Atmosphäre, sowas kriegt ein Kind ja schnell mit. Wie erinnern Sie, ich sag mal, Ihre frühen Jahre? Nicht mit 2, aber so die frühen, wenn man so Fetzen hat im Kopf und im Herzen.
Ja, also ich erinnere mich definitiv an eine schwierige Familiensituation. Wir sind hergekommen, das war ein Jahr vor dem Anschlag Pogrom in Rostock-Lichtenhagen. In dem Jahr war Hoyerswerda und innerhalb der vietnamesischen Diaspora herrschte große Angst davor, ebenfalls in eine Gewaltsituation zu kommen. Und diese Angst, die habe ich natürlich auch als Kleinkind schon gespürt, dass meine Eltern immer vorsichtig waren und dass sie immer mir auch gesagt haben, daran erinnere ich mich auch total gut, dass ich bitte nicht auffallen soll und dass wir so froh sind, wenn wir nicht mehr im Flüchtlingsheim leben müssen, weil hier könnte ja jederzeit ein Molotow-Cocktail durchs Fenster fliegen.
1992, Rostock-Lichtenhagen, die gewaltvollen Anschläge, geradezu ein Pogrom gegen vietnamesische Menschen, die dort lebten, wo auch die Polizei relativ lange stillhielt. Das hat natürlich die ganze, ich sag mal, Community verunsichert. Es waren so 60.000 ehemalige Vertragsarbeiter aus der DDR damals in Deutschland und die lebten ziemlich abgeschottet.
Ja. Definitiv, ja.
Wann haben Sie denn zum ersten Mal Deutsch sprechen, ich sage es in Anführungsstrichen, müssen oder dürfen?
Richtig aktiv in der Schulzeit, als ich eingeschult wurde. Vorher waren wir viel unter uns. Es lag nicht daran, dass ich kein Interesse oder meine Familie kein Interesse daran hätten oder gehabt hätten, Anschluss zu finden, aber die Möglichkeiten waren einfach nicht da. Wir durften nicht arbeiten gehen aufgrund unseres Aufenthaltsstatus, dem nicht vorhandenen. Also wir waren ja sehr lange geduldet. Und ich weiß auch, dass ich als Kind sehr oft vor dem Fernseher saß und diese Welt, die ich da durch den Bildschirm gesehen habe, war für mich eine Welt, die ich irgendwie so gerne, in der ich so gerne wäre, aber die für mich irgendwie so weit weg schien. Und erst mit der Schulzeit habe ich zum ersten Mal so richtig Kontaktpunkte zu meinen deutschen MitschülerInnen.
Bis dahin lief schlicht und einfach kein deutsches Mädchen über den Spielplatz.
Doch schon.
Für Ami.
Doch schon, aber dadurch, dass ich auch kein Deutsch gesprochen habe und vielleicht auch eher ein schüchternes Kind war, ich kann mich an keine Freundin erinnern von meiner Schulzeit.
Sie beschreiben auch eine sehr arme Kindheit, also die Beschreibung, dass Sperrmülltouren Highlights ihres Kinderlebens waren, da musste ich doch schlucken. Wie kam es dazu, Sperrmülltouren, und was hat das bedeutet für ihre Familie und die Lebenssituation?
Mit einer Duldung hat man keine Arbeitserlaubnis. Das heißt, meine Familie durfte nicht arbeiten gehen und die Leistungen, die man dann erhalten hat, waren wirklich sehr, sehr wenig. Und alles, was man dazu brauchte, wie eben Klamotten oder Spielzeug, mussten extra beantragt werden. Das heißt, Sperrmüllbesuche waren für uns oder für mich haben sie sich angefühlt wie Weihnachten, auch wenn ich damals noch nicht wusste, was Weihnachten ist. Ich konnte einfach losziehen, ich konnte schauen, was mir gefällt und wenn es mir gefällt, konnte ich es einfach mitnehmen. Man muss aber auch dazu sagen, dass Sperrmüll früher, glaube ich, auch ein bisschen anders war. Es waren wirklich teilweise super gut erhaltene Dinge dabei.
Sie waren auf Schatzsuche, für genau. Die Eltern war es schwierig.
Für die Eltern war es schwierig. Ja, natürlich. Wenn man selber Elternteil ist, dann weiß man, man will das Beste fürs Kind und man will nicht in Armut leben. Man will nicht kein Geld haben, um die nötigsten Dinge wie Winterschuhe zu besorgen. Das, wenn das nicht klappt, dann fühlt man sich wahrscheinlich auch schuldig. Obwohl in dem Fall meine Eltern ja überhaupt nichts für die Situation konnten.
Hami Nguyen kam als Kind eines DDR-Vertragsarbeiters mit ihrer Mutter Anfang der 1990er aus Vietnam nach Deutschland. Und wenig später gab es dann schwere Angriffe gegen Wohnheime von Asiaten in Ostdeutschland, Lochester-Lichtenhagen. Sie waren noch zu klein, um sich zu erinnern, haben uns aber erzählt, dass so diese Atmosphäre, fall bloß nicht auf, mach dich klein, in ihrem Elternhaus einfach, ich sag mal, eingebrannt war. Das ist inzwischen 30 Jahre her. Würden Sie trotzdem sagen, das ist eine Erfahrung, die Ihre Familie, vielleicht sogar die ganze vietnamesische Community, fürs Leben geprägt hat, die sie weitergegeben hat an ihre Kinder?
Also in der Generation meiner Mutter, in der Elterngeneration, die sozusagen eingewandert sind, ist das auf jeden Fall prägend. Das zeigt sich auch dadurch, dass meine Mutter bis heute niemals darüber sprechen würde, dass sie in irgendeiner Form diskriminiert wird hier oder wurde jahrelang. Und sie ist immer noch sehr dankbar dafür, dass wir hier sind. Und diese Dankbarkeit verspüre ich natürlich auch, weil ich weiß, dass es ein Privileg ist, dass wir hier sein dürfen und also, dass wir in diesem Land sind und irgendwie nicht damals im sehr armen Vietnam. Aber die Generation, in der ich bin, sieht auch die strukturellen Probleme, denen wir ausgesetzt waren. Und ich finde es gut, dass ich den Raum jetzt dafür habe, um auch darüber zu sprechen.
Sie mussten früh erwachsen sein. Sie waren die Dolmetscherin der Familie, die kleine Hami mit 8, auf Behördengängen, im alltäglichen Leben, als Übersetzerin. Wie war das?
Ich weiß noch, gerade als Teenager war ich sehr oft genervt. Ich musste mal wieder übersetzen. Ich musste statt Nachmittagszeit mit meinen Freundinnen zu verbringen, musste ich stundenlang in der Ausländerbehörde in den kalten Büroräumen warten, um dann letztendlich doch wieder nur eine Duldung zu bekommen. In der Kindheit war die Zeit natürlich auch sehr durch Traurigkeit geprägt, weil viele meiner Freundinnen, mit denen ich ja auch viel Zeit verbracht habe, wurden abgeschoben über Nacht. Und diese Angst, die wurde immer noch mal größer, wenn wir in den Räumen saßen und wenn wir mit unseren Anträgen dann wieder rausgegangen sind und sie entweder abgelehnt wurden, weil irgendwas falsch war, oder wenn mal wieder 3 Monate draufstanden.
Sie sprechen jetzt über die Zeit bis 97, als es von Duldung zu Duldung ging, über ein Vierteljahr und eigentlich niemand genau wusste, was wird morgen sein. Sie sind seit langem deutsche Staatsbürgerin.
So lange gar nicht, erst seit 2015.
Wie kommt das?
Eben, weil bei uns war es ein bisschen anders. Wir haben nicht 97 eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen, sondern erst viel, viel später. Denn die Änderungen der Regelung 97 galten nicht für alle. Es gab immer noch bestimmte Fälle, bei denen die Ausländerbehörden die Möglichkeit hatten, die Duldung weiterhin auszustellen. Und wir hatten leider das Pech. Und da muss ich auch sagen, dass das Pech ist, weil SachbearbeiterInnen auch in der Ausländerbehörde sehr, sehr viel Handlungsspielraum haben. Und wir waren offensichtlich bei einer Person, die nicht so wohlwollend war. Und deswegen haben wir erst 2003 eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen.
Und dieser einzelnen Person haben Sie dann 6 Jahre mehr Angst zu verdanken.
Ja, genau.
Können Sie das so scharf sehen?
Ja, und es war auch tatsächlich immer diese eine Person, bei der wir waren. Es sei denn, sie war mal krank, aber wir waren jahrelang dem Wohlwollen dieser einen Person ausgesetzt. Und dadurch, dass wir eben so spät erst die Aufenthaltsgenehmigung bekommen haben, konnten wir erst sehr spät eine Niederlassungserlaubnis beantragen und die musste man wiederum mehrere Jahre haben, um dann die Staatsbürgerschaft zu beantragen. Deswegen hat das bei mir so lange gedauert.
Es ist kompliziert. Wie gut sprechen Sie eigentlich Vietnamesisch?
Ich würde sagen, also ich spreche ohne nachzudenken, deswegen würde ich schon sagen, dass es meine Erstsprache auch ist, aber mein Wortschatz ist natürlich nicht so wie im Deutschen. Ich bin hier sozialisiert, ich bin in Vietnam nicht zur Schule gegangen, ich spreche vor allem mit meinen Eltern oder meiner Mutter Vietnamesisch und deswegen würde ich sagen, ich spreche eher so kindliches Vietnamesisch.
Mhm. Dieses Interview auf Vietnamesisch, wäre Ihnen das unangenehm?
Ja, ich glaube schon.
Sie sind Deutsche, ganz klar. Mit 2 Jahren gekommen, das prägt sich dann aus. Es sind schwierige Lebensumstände gewesen. Der Vater eben arbeitslos, er wurde dann auch spielsüchtig, er wurde drogenabhängig. Ich nehme auch an, die Mutter hatte sich ein besseres Leben in Deutschland sicher ganz anders vorgestellt. Sie selbst, Frau Nguyen, sind aber letztlich sehr erfolgreich geworden. Schule, Abi, Studium, Auslandsaufenthalte in der Schweiz, in Kanada. Wie wurde das möglich?
Durch sehr harte Arbeit und durch meine Mutter, die mir von klein auf eingetrichtert hat, dass wenn ich hier keine Existenzängste mehr haben möchte, dann muss ich kämpfen, dann muss ich gut in der Schule sein, ich muss über den Bildungsweg hier mich, ja, mal die Akzeptanz finden, nach der wir ja jahrelang irgendwie auch ja gestrebt haben. Und Armut macht was mit jemandem. Und mit mir hat es gemacht, dass ich diese Existenzängste nie los wurde und auch bis heute nicht. Und ich wollte unbedingt einen guten Job haben. Und ich wusste, je mehr ich mache, desto bessere Chancen werde ich haben.
So parallel ein unsicheres Mädchen und gleichzeitig ziemlich begabt. Sie haben Stipendien bekommen, Sie haben BAföG bekommen. Also man hat dann auch versucht, diesen Lebensweg gut zu begleiten. Und gleichzeitig war dann eben trotzdem die Angst, ich kann jederzeit abstürzen. Sind Sie die nie losgeworden?
Ja, gleichzeitig, also das BAföG hat auch nicht gereicht natürlich. Und ich habe gleichzeitig 3 Nebenjobs gehabt neben meinem Studium. Also ich habe wirklich viel dafür gegeben oder geben müssen, weil ich kein soziales oder finanzielles Auffangnetz hatte. Ich hatte nicht die Sicherheit, okay, wenn ich ausfalle in meinem Nebenjob oder wenn ich mein Studium irgendwie über 3-4 Jahre hinziehe, dann kann meine Mutter mich finanziell unterstützen. Dieses Wissen oder diese Sicherheit hatte ich nicht. Und deswegen war ich eigentlich immer getrieben von dieser Angst, okay, wenn ich jetzt nicht arbeite, wenn ich hier das nicht durchziehe, dann kann ich meine WG-Miete nächsten Monat vielleicht nicht mehr zahlen. Und das wäre auch Realität gewesen, ja. Genau, ja.
Die Bloggerin, Bildungsreferentin und Autorin Hami Nguyen hat einen ziemlich bitter klingenden Lebensbericht geschrieben. Das Ende der Unsichtbarkeit, warum wir über anti-asiatischen Rassismus sprechen müssen, heißt das Buch. Welche Diskriminierungen erinnern Sie denn selbst vor allem?
Die Diskriminierung, also aufgrund von Armut, Klassismus. Und aber natürlich anti-asiatischen Rassismus.
Natürlich. Ich meine, Menschen, die schwarz sind, haben da ganz große Probleme. Im Moment darf man auf vielen Straßen, kann man nicht Hebräisch sprechen aus Angst. Anti-asiatisch, man hat immer so das Klischee, die passen, wie Sie auch, sie passen sich gut ein, sie sind sehr fleißig, sie sind sehr klug. Ist es eigentlich, wenn dann eher ein positiver Rassismus, der mir so als erstes in den Sinn kommt, wenn ich nicht nur an die Pogrome von vor 30 Jahren denke?
Ja, genau. Positiver Rassismus ist ein gutes Stichwort, weil es ja trotzdem eine Zuschreibung aufgrund äußerer Merkmale ist und damit durch diese Zuschreibung, die vermeintlich positiv sind und natürlich nicht auf alle zutreffen, die es betrifft, macht unsichtbar, dass wir rassistischer Gewalt ausgesetzt sind, wenn wir nicht nur an die Pogrome denken, und sondern auch an andere Gewalttaten, die zum Beispiel aufgrund andere Eigenschaften wie der Hypersexualisierung ostasiatischer Menschen.
Jetzt sind Sie im Vogelflug über Ihr Buch. Ja. Ich würde da gerne noch ein bisschen konkreter bleiben. Also was mir noch in Erinnerung ist, ist zu Corona-Zeiten, das Virus kam aus China, dass man alle, die irgendwie asiatisch aussahen, doch gemieden hat, aus Angst vor der Krankheit, vielleicht auch aus Vorwurf über die Krankheit. Haben Sie sowas erlebt?
Ja, definitiv. Ich habe in dieser Zeit öffentliche Verkehrsmittel beispielsweise komplett gemieden, weil ich jedes Mal, wenn ich in einer Bahn saß, gemerkt habe, dass egal wie voll diese Bahn war, sich Menschen nicht neben mich gesetzt haben.
Wann hat sich das wieder geändert?
So nach und nach. Also ich würde sagen, nachdem irgendwie sich die Menschen in Anführungsstrichen daran gewöhnt haben, dass Corona jetzt da ist. Und ja, es macht natürlich was in den Köpfen der Menschen, wenn dieser vermeintliche sogenannte China-Virus immer wieder auch zum einen mit so bezeichnet wird und zum anderen mit Bildern besetzt wird, die auf denen nur ostasiatische Personen zu sehen sind. Dann hat man diese Verknüpfung und ohne dass man selbst bewusst dass diese Verbindung zieht, sind sie ja doch irgendwie ja in den Köpfen.
Wobei positiver Rassismus natürlich auch nicht so ganz leicht zu verstehen ist, wenn mich jemand mit den Klischees fleißig intelligent belegen würde. Ob es stimmt, mögen andere entscheiden, aber so richtig rundum negativ kann man das eigentlich nicht finden.
Ja, also Sie müssen sich das so vorstellen, es wird eine Erwartungshaltung an Sie gestellt, also eine Erwartungshaltung eilt Ihnen voraus und wenn Sie diese nicht erfüllen können, sind Sie ein Sonderling, sind Sie eine Person, die herausfällt, wieder einmal etwas, wogegen Individuen, die betroffen sind, sich irgendwie wehren müssen oder damit auf jeden Fall irgendwie umgehen müssen. Und positiver Rassismus ist gerade dann auch ein Problem, weil wofür, für wen, also dieser Mythos der sogenannten Vorzeigeminderheit dient doch letztendlich auch nur dazu, migrantisierte Gruppen gegeneinander auszuspielen. Denn damit es eine vorzeigbare Minderheit gibt, muss es eine nicht so vorzeigbare Minderheit geben. Und das wiederum dient ja auch nur dazu, die Dominanzgesellschaft als absolutes Ideal darzustellen.
Sie meinen die deutsche Mehrheitsgesellschaft?
Ja.
Ja. Haben Sie denn das Gefühl gehabt, auch aus diesem oftmals bitteren, auch schambesetzten bei Ihrer Mutter, und schildern Sie sehr, Weg aus einer doch bitteren Armut in eine sehr erfolgreiche Bildungs-, ich sage jetzt bewusst Karriere, dass das ein gelenkter Weg war? Haben Sie sich getrieben gefühlt?
Ja, sehr. Ich habe mich getrieben gefühlt und es war zum einen, wie Sie ja auch gesagt haben, für mich hat es ja auch positive Auswirkungen gehabt, aber ich habe in vielen Lebensentscheidungen nicht das Gefühl gehabt, selbstbestimmt diese treffen zu können, sondern...
Ja, mich hat das nämlich stutzig gemacht. Ja. Also VWL studiert, in Kanada gewesen, in Südkorea gewesen, als Managerin gearbeitet. Heute sind Sie Bildungsreferentin, das ist ja eine Kurve. Hätten Sie lieber was anderes studiert als VWL? Ist das irgendwie bei allem Erfolg doch nicht so die eigene Wegstrecke gewesen oder wie?
Ja, tatsächlich habe ich mich, bevor ich mich für VWL eingeschrieben habe, für Musik interessiert. Aber ich wusste, dass ich das niemals machen werde, weil Musik war für mich ein Studium, das sich nur privilegierte Menschen leisten können, die ein finanzielles Auffangnetz haben. Ob das nun stimmt oder nicht, möchte ich nicht urteilen. Das war mein Gefühl. Und ich wusste auch, dass das nicht der Weg ist, den meine Mutter oder meine Familie sich für mich wünscht. Und ich vielleicht auch nicht, weil ich wusste, ich brauche was, womit ich meine Existenz hier finanziell vor allem sichern kann.
Auslandsaufenthalte, Kanada, Südkorea, sind Sie da anders wahrgenommen worden als in Deutschland? Oder haben Sie sich anders wahrgenommen gefühlt, so rumgefragt?
Ja, in Kanada muss ich sagen, das war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, ja, zu der Gesellschaft so richtig dazuzugehören. Das habe ich an einem Beispiel gemerkt, dass ich an der U-Bahn-Haltestelle stand und dort angesprochen wurde, als wäre ich eine Kanadierin. Es wurde ganz selbstverständlich angenommen, dass ich, ja, Kanadierin bin. Und ohne jetzt damit zu sagen, dass in Kanada alles super ist, absolut nicht, auch da gibt es Rassismus, war für mich aber mein Alltag mit viel weniger Mikroaggressionen verbunden. Und erst das Fehlen dieser hat mir aufgezeigt, wie vielen Mikroaggressionen ich hier tatsächlich in meinem Alltag ausgesetzt bin.
Das Wort fällt zum zweiten Mal, ich kannte es gar nicht.
Mikroaggression bedeutet, ja, so wie ganz kleine Stiche im Alltag, die man erlebt als Person, die marginalisiert oder in meinem Fall rassifiziert wird, sei es eben die Frage, woher kommst du wirklich, oder sei es ein Ni Hao, wenn ich auf der Straße gehe, und Ni Hao ist nicht vietnamesisch. Also es sind diese kleinen Dinge im Alltag, die im Einzelnen nicht schlimm sind, aber in der Summe und über viele Jahre hinweg doch sehr schmerzhaft sind.
Was antworten Sie denn, wenn Sie jemand auf Chinesisch begrüßt, das wahrscheinlich auch sehr deutsch akzentuiert klingt, nehme ich mal an. Ich würde mich nicht trauen, das so einfach auszusprechen in der Öffentlichkeit.
Ja, sie trauen sich nicht, aber es trauen sich tatsächlich sehr, sehr viele. Und es ist unterschiedlich, je nachdem, wie meine Stimmung ist. Entweder ignoriere ich es oder ich antworte auf Französisch zurück.
Hami Nguyen ist unser Gast heute Morgen und sie hat uns erzählt, naja, als ich studiert habe, als ich in Kanada war, da hat mich keiner gefragt, woher ich komme, da war ich Kanadierin. Ich habe mich gefragt, Sie waren ja nicht nur in Kanada, sondern Sie waren auch ein paar Mal in Vietnam, Sie waren in Südkorea, waren Sie da die Deutsche?
Ja, in Vietnam war ich die Viet Kieu. Es gibt tatsächlich einen ganz eigenen Begriff in Vietnam oder im Vietnamesischen für Menschen, die im Ausland leben. Also eine Vietnamesin, die im Ausland lebt, eigentlich so übersetzt. Und ja, auch da bin ich nicht die Vietnamesin oder eine von vielen, sondern eben die Viet Kieu, die in Deutschland lebt.
Ich wollte gerade sagen, da muss man wahrscheinlich auch erst ganz viel erklären. Ich bin in Deutschland geboren, weil mein Vater dort gearbeitet hat. Da bin ich als klein. Also diesen ganzen Packen, den Sie mit sich tragen hier in Deutschland, den tragen Sie dann dort sozusagen seitenverkehrt mit herum.
Obwohl es da eine andere Art oder eine andere Haltung von Fragen sind, weil da stellt man mir die Fragen eher mit Bewunderung, eher mit, oh, wie cool, oh, wie toll, kann ich total verstehen, dass du nicht in Vietnam leben möchtest. Also es ist eine andere Herangehensweise auf jeden Fall, aber nichtsdestotrotz natürlich sind das dann Fragen, die ich als Person aufgrund meiner Identität oder aufgrund der Orte, an denen ich war und bin, beantworten muss.
Unsichtbarkeit war ein Stichwort, was ich ein bisschen durchzog. Wie würden Sie sich denn wünschen, könnte die Unsichtbarkeit aufhören? Oder ist das gewünscht, mehr Sichtbarkeit? Wie könnte das geschehen?
Mit Unsichtbarkeit meine ich viele Ebenen. Eine der Ebenen ist die Form des Rassismus. Antiasiatischer Rassismus wird in vielen Rassismusdebatten ausgeklammert. Viele wissen nicht mal oder sind überrascht, dass es Rassismus gegen Menschen mit ostasiatischen Wurzeln gibt. Und allein das Benennen und das die Existenz dessen sich bewusst sein, ist schon ein Schritt in das Ende der Unsichtbarkeit. Und
Sie haben ja auch einen beträchtlichen Lebensweg hingelegt. Hat das letztlich dann doch geholfen, um Selbstbewusstsein zu gewinnen, um, wenn man doof angemacht wird, Französisch zu kontern? Oder hat Ihnen das geholfen? Sind diese Existenzängste dadurch vielleicht nicht verschwunden, aber doch weniger geworden?
Ja, definitiv. Ich kann jetzt auch mit einem realistischeren Blick auf mein jetziges Leben schauen. Ich kann sagen, wenn diese Angst mich wieder übermannt, und das passiert natürlich immer noch manchmal, dann kann ich Abstand davon nehmen und sagen, okay, ich habe aber keine Duldung mehr. Ich habe einen sicheren Job. Ich brauche keine Angst mehr zu haben. Also das ist natürlich schon auch etwas, das sich verändert hat bei mir. Worauf ich mich bei Unsichtbarkeit auch beziehe, ist aber, dass die Geschichten der vietnamesischen EinwandererInnen, die ja auch sehr heterogen ist, hier im kollektiven Gedächtnis kaum da ist. Also es gibt wenige, die auch wenn ich so selbst mit mit Freundinnen früher gesprochen habe, wussten die wenigsten, wie das eigentlich war mit den VertragsarbeiterInnen der DDR.
Es waren natürlich auch nicht so viele. Ne? Es waren 60.000 insgesamt. Vielleicht muss man sich da einfach auch gesellschaftlich entgegenkommen. Die einen mehr erzählen, die anderen mehr zuhören. Und dann braucht man diese ganzen großen Begriffe vielleicht auch nicht so viel.
Ja, aber auch selbst das Erzählen braucht ja einen Zugang. Also wo hatten denn Menschen die Möglichkeiten zu erzählen? In politischen Ämtern, im Journalismus? So.
Naja, wir hatten einen deutschen Vizekanzler mit vietnamesischen Wurzeln. Nicht? Ja, also so verschwunden war es nicht. Philipp Rösler war 5 Jahre lang Bundesminister, Vizekanzler. Also so verschwunden war es ja nun nicht.
Aber wie sehr, also zum einen finde ich, ist sein Fall schon ein spezieller Fall, weil er auch adoptiert wurde. Er hat sozusagen die Lebensrealität der meisten vietnamesischen Menschen hier nicht. Und zum anderen war es ja trotz dessen nie Thema. Ich habe noch nie von ihm das Wort antiasiatischer Rassismus gehört. Also das ist schon ein Unterschied. Es geht nicht nur um Repräsentation. Mhm. Es geht nicht nur darum, jemanden zu sehen, der so aussieht wie ich, sondern auch, dass diese Themen besprochen werden.
Ich möchte noch ansprechen, Sie selbst arbeiten heute als Referentin an der Bildungsstätte Anne Frank. Was machen Sie da genau?
Ich bin da Projektleiterin für eine App, die im Schulunterricht angewendet werden soll, zur Radikalisierungsprävention.
Ich frage natürlich auch, weil ich Bildungsstätte Anne Frank, das jüdische Mädchen, was in Bergen-Belsen umgekommen ist und weltberühmt wurde durch sein Tagebuch, hat sich diese Arbeit durch den 7. Oktober und durch den Krieg in Nahost eigentlich verändert? Merken Sie davon was in der täglichen Arbeit?
Ich bin ja tatsächlich gerade in Elternzeit und
auch schön.
Deswegen arbeite ich nicht. Ich kann nichts zum Tagesgeschäft oder zum
Verstehe.
Gerade sagen. Mhm.
Verstehe, aber Elternzeit, wie groß sind die Kinder?
Meine Kleine ist 9 Monate alt, also ein paar Monate Elternzeit habe ich noch und meine Große ist 5.
Ja, das ist ein schöner Grund, eine Weile auszusteigen und darauf im Moment keine Antwort geben zu können, Frau Nien. Wie geht's eigentlich Ihren Eltern? Die sind ja sehr jung nach Deutschland gekommen und haben jetzt eine erfolgreiche Tochter. Wie geht's Ihnen selbst, den Eltern?
Mein Vater wurde ja abgeschoben. Das ist nochmal ein ganz großes Thema für sich. Darüber schreibe ich auch in meinem Buch. Er wurde abgeschoben nach über 30 Jahren in Deutschland und lebt mittlerweile in Vietnam. Wir finanzieren ihn, weil in Vietnam gibt es kein soziales Auffangnetz. Es gibt keine Sozialhilfeleistungen oder so etwas. Meine Mutter, ich glaube, ihr geht's gut. Sie ist natürlich nie... Ja, wer weiß, ob sie jemals frei von diesen Ängsten sein wird, dass es nicht vielleicht doch wieder Probleme gibt, was ihren Aufenthaltsstatus angeht, weil das hat sie natürlich sehr, sehr geprägt.
Sie hat aber einen dauernden inzwischen.
Sie hat mittlerweile einen dauernden, aber auch nicht die Staatsbürgerschaft.
Mhm. Möchte sie die?
Ja, aber es ist nicht so einfach. Mhm. Aber gleichzeitig weiß sie, dass es uns gut geht, dass wir unseren Weg gehen. Also mein Bruder und ich habe noch einen kleinen Bruder und das, glaube ich, ist etwas, was sie sich immer gewünscht hat.
Was meinte die Mutter dazu, dass die Tochter ein Buch schreibt?
Die erste Frage war, gibt es ein Poster? Das ist ihre Form, um zu zeigen, dass sie sehr stolz auf mich ist.
Hami Nguyen ist heute unser Gast. 32 Jahre jung, erzählte uns von Armut, Diskriminierung und einem permanent unsicheren Lebensgefühl, das sie eine lange Zeit in ihrem Leben geradezu bestimmt hat. Inzwischen haben Sie selbst eine Familie. Sie haben 2 kleine Kinder, haben Sie uns erzählt. Was erträumen Sie sich für Ihre beiden Kinder, für die Zukunft?
Ich wünsche mir, dass sie, einfach Kind sein dürfen, weil ich ja gemerkt habe durch meine Kindheit, dass einfach Kind sein ein großes Privileg ist. Ein Kind zu sein, das keine Erwachsenenprobleme hat und nicht so viele Sorgen mit sich herumtragen muss. Und das wünsche ich mir für sie. Und ich wünsche mir, dass sie den Raum haben, ihre eigene Identität zu finden. Nicht wie ich irgendwie so getrieben sein zu müssen und das, einfach mehr Leichtigkeit, das wünsche ich Ihnen.
Mehr Leichtigkeit ist ein schönes Stichwort. Sie sind selbst mit 32 ja noch richtig jung. Was erträumen Sie für sich?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Darüber habe ich nicht nachgedacht, ehrlich gesagt, weil ich bin schon ich bin schon jetzt da, wo ich mir, das hätte ich mir nie erträumen lassen, dass ich jetzt hier bin gerade, mit, ja, dass ich über meine, über unsere Familiengeschichte schreiben durfte, dass es Menschen gibt, die mir zuhören, die diese Geschichte auch hören wollen. Das ist schon mehr, als ich jemals mir gewünscht habe. Und ich glaube, was ich mir jetzt nur noch wünsche, ist, dass es meiner Familie gut geht.
Ich wünsche Ihnen, dass es Ihnen selber dann auch gut geht und der Familie und dass sich der eine oder andere Traum noch einstellt, da bin ich ganz sicher, und wünsche Ihnen, dass Sie den verwirklichen können. Hami Nguyen, ich danke Ihnen sehr für Ihren Besuch hier im Studio und ich wünsche Ihnen alles Gute.
Vielen Dank Ihnen für das Gespräch und Ihnen auch alles Gute.
Und Ihr Buch Das Ende der Unsichtbarkeit ist erschienen bei Ullstein.